Ja, liebe Geschwister, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf, an der mir hier gut vertrauten Kanzel wieder mal stehen darf, um euch das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich möchte es auch nicht versäumen, euch auch liebe Grüße aus Tittmaning, aus der Gemeinde weiterzugeben. Ja, heute ist der letzte Sonntag in diesem Jahr. Ich habe jetzt allerdings keine klassische Jahresabschlusspredigt mit dabei, sondern es soll darum gehen, dass es in Gottes Handeln mit uns Menschen einen roten Faden gibt. Also das Thema lautet: der rote Faden in Gottes Handeln mit uns Menschen. Ja, was ist ein roter Faden? Ich meine jetzt nicht den in der Nähmaschine. Denke, ihr kennt alle dieses Bild, der rote Faden beschreibt einfach den inneren Sinnzusammenhang einer Handlung, einer Geschichte. Und er hat, wie die Geschichte selber, einen Anfang und ein Ende. Und ich denke, auch eine Geschichte kann man nur verstehen, wenn man ihren roten Faden begriffen hat, verstanden hat und vor allem auch dann, wenn man von diesem roten Faden nichts wegschneidet, weder am Anfang noch irgendein Stück in der Mitte und erst recht nicht am Ende. Und ich denke, ich brauche niemand hier davon zu überzeugen, dass es in Gottes Handeln mit uns Menschen sehr wohl einen roten Faden gibt. Die Frage ist nur, wie sieht dieser rote Faden aus? Ich denke, man kann Gottes Handeln unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, unter verschiedenen Aspekten. Man kann es unter einem geschichtlichen Aspekt betrachten, nämlich als Beispiel, wie Gott in der Geschichte nach und nach seine Prophezeiungen, seine Vorhersagen erfüllt hat und auch weiterhin erfüllen wird. Man könnte diese Geschichte Gottes mit uns unter dem Aspekt betrachten, der Wahrhaftigkeit und Treue Gottes den Menschen gegenüber, oder unter dem Aspekt der Gerechtigkeit Gottes, der er in seiner Geschichte mit dem Handeln der Menschen zum Sieg verhelfen wird. Aber heute möchte ich diesen roten Faden unter dem Gesichtspunkt der Liebe Gottes zu uns Menschen betrachten, und ich denke, das ist einfach der übergeordnete Gesichtspunkt im Handeln Gottes mit uns Menschen. Und beginnen möchte ich mit einem Aspekt dieser Liebe, und zwar mit der Sehnsucht. Und zuerst mit der Sehnsucht, die Gott in die Menschen hineingelegt hat. Dafür gibt es einen ganz bekannten Vers aus dem Buch der Prediger. Und das Thema ist auch heute schon im Zeugnis vom Gunnar so ein bisschen angeklungen. Schlagen wir mal auf, Prediger 3, Vers 11, ist ein ganz bekannter Vers. Und dort lesen wir: er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Hier ist also die Rede von der Ewigkeit, die Gott uns in unser Herzen hineingelegt hat. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen aus einer moderneren Übersetzung, und dort ist er folgendermaßen formuliert: für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Also hier diese Formulierung, die, denke ich, auch sehr zutreffend ist: Gott hat in das Herz der Mensch den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist, was ewig Bestand hat, was von ewiger Bedeutung ist. Und die Menschen haben sich von Anfang an mit diesen Fragen beschäftigt. Jemand hat mir formuliert, der Mensch ist unheilbar religiös. Die Philosophen haben das Ganze bezeichnet als Suche nach Transzendenz. Augustinus hat mal diesen zutreffenden Satz formuliert, unser Herz ist unruhig, bis es ruht in Gott. Und es gibt sicher noch eine ganze Menge ähnlicher Formulierungen. Und das alles sind Umschreibungen oder Beschreibungen für die Tatsache, dass es im Herzen eines jeden Menschen etwas gibt, das gefüllt werden möchte mit etwas, was außerhalb von ihm ist, und dass das unerfüllte und unruhige Herz dazu antreibt, nach diesem Etwas zu fragen und ein Leben lang zu suchen. Als gläubige Menschen wissen wir, dass hier letzten Endes von der Sehnsucht des Menschen nach der Ewigkeit, nach Gott die Rede ist. Und nachdem Gott selbst dieses Verlangen, dieses Suchen in das Herz eines jeden Menschen hineingelegt hat, kann sich dem niemand entziehen, ob er es will oder nicht, ob es ihm bewusst ist oder nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Umgang mit dieser Sehnsucht im Leben eines jeden Menschen eine wichtige Rolle spielt. Mal mehr, mal weniger, aber bis an sein Lebensende. Und auch bei uns Gläubigen, die grundsätzlich ihre innere Heimat schon bei Gott gefunden haben. Es soll heute also um Fragen gehen wie, warum hat Gott diese Sehnsucht in die Herzen der Menschen gepflanzt und lässt hier nicht locker? Welches Ziel verfolgt Gott damit? Wie äußert sie sich im Leben von Menschen? Wie gehen sie damit um? Und was heißt das alles für uns, für unser Leben als Christ? Beschäftigen wir uns zuerst mit dieser Sehnsucht selbst. Wir lesen, dass Gott sie in unser Herz hineingelegt hat. Ja, was ist dieses Herz, von dem die Bibel so oft spricht? Ich denke, im biblischen Verständnis ist es einfach unser Inneres im Gegensatz zum Körper. Alles, was unsere Persönlichkeit ausmacht, also unser Denken, unser Wille, unsere Wünsche und Gefühle. Und dementsprechend zeigt sich dann auch diese Sehnsucht nicht nur in unserem Denken und in unserem Überlegen, sondern genauso in unseren Wünschen und Gefühlen. Modern ausgedrückt beschreibt dieser Begriff Herz vielleicht ganzheitlich das, was einen Menschen eben als Persönlichkeit ausmacht. Und eigentlich ist das ganz logisch. Schließlich will Gott als unser Schöpfer nicht nur unser Denken, unseren Verstand erreichen, sondern uns selbst, also unser Herz gewinnen. Und dazu benutzt er dann eben nicht nur unser Denken, unseren Intellekt, sondern auch unser Wollen, unsere Gefühle und unsere Sinne. Er spricht nicht nur unser Denken an, wie vielleicht intellektuell geprägte Menschen glauben mögen, sondern auch unsere Gefühle, was wir möglicherweise mit dem Begriff Herz gleichsetzen würden, oder auch nicht nur unsere Gefühle, sondern in einer weisen Ausgewogenheit eben alles, unser gesamtes Herz. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei Grundsäulen eines christlichen Lebens haben wir zu Hause nicht nur in unserem Denken, sondern letzten Endes in unserem Herzen. Die Menschen aller Zeiten haben sich damit beschäftigt, was wohl die Grundbedürfnisse des Menschen sind und wie er sie befriedigen kann. Oder einfacher ausgedrückt, was der Mensch wirklich braucht und was er will. Und das alles ist aber nur eine andere Formulierung der Frage, wie sich die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, äußert. Wie sie sozusagen ganz praktisch an die Oberfläche kommt und sich dort zeigt. Und dazu möchte ich drei Bereiche nennen, die aber natürlich keine vollständige Beschreibung sind. Der erste Bereich ist die Sehnsucht in unseren Herzen nach Gemeinschaft, nach inniger Beziehung, Vertrautheit und Liebe. Wir Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, und auch wenn diese Ebenbildlichkeit nach dem Sündenfall stark gelitten hat, ist sie uns doch nicht ganz verloren gegangen. Und wenn Gott Liebe ist und die Liebe von Gott kommt, wie uns Johannes schreibt, kann es gar nicht anders sein, dass die Sehnsucht nach Liebe in uns drin ist und dort mehr oder weniger stark brennt und nach Erfüllung sucht. Bei Menschen, die Gott nicht kennen, natürlich auf menschliche Art und Weise mit all den bekannten Erscheinungen. Aber das ändert nichts an der göttlichen Quelle dieser Sehnsucht. Vielleicht ist diese Suche nach Liebe mit allem, was dazugehört, die stärkste Triebkraft im Leben der Menschen und erklärt dadurch vieles, was Menschen tun und warum sie es tun. Ich denke, weil sie es ohne dieses Suchen nach irgendeiner Art von Erfüllung mit Liebe oder was sie eben dafür halten, es nicht aushalten. Der zweite Bereich ist die Sehnsucht in unseren Herzen nach Anerkennung und nach Bedeutung, nach Sinn und Identität. Dazu gehören Fragen wie, wer oder was bin ich überhaupt? Spiele ich überhaupt eine nennenswerte Rolle in dieser Welt? Bin ich für jemanden wichtig? Nimmt mich jemand überhaupt ernst? Hat das Ganze hier, was ich so täglich erlebe, überhaupt einen Sinn, ein Ziel? Diese Fragen treiben Menschen um und erklären ebenfalls vieles von dem, was sie tun. Und auch diese Suche nach Anerkennung, Bedeutung und Sinn kommt von Gott und entspricht der Ebenbildlichkeit. Denn Gott möchte nicht, dass wir uns als verlorene, bedeutungslose, kleine Würmchen in einem heillos chaotischen Universum sehen, sondern dass wir die Bedeutung, Rolle und Identität finden, die er uns zumessen möchte. Auch das liegt im Wesen Gottes begründet, und zwar in der Dreieinigkeit. Also in der Tatsache, dass die drei Personen Gottes sich gegenseitig Bedeutung, Wertschätzung und Herrlichkeit beimessen. Jemand hat mir gesagt, die Dreieinigkeit ist eine Gemeinschaft, deren Personen ihre Identität von den anderen Personen dieser Gemeinschaft beziehen. Jesus wird von Gott, dem Vater, als sein geliebter Sohn bezeichnet, der wiederum vom geliebten Vater spricht. Jesus spricht vom Heiligen Geist als Beistand und Tröster, und der Heilige Geist wiederum hat die Aufgabe und die Rolle, Jesus als den Sohn Gottes zu verherrlichen. In ein paar Stellen der Bibel bekommen wir einen Einblick in das Verhältnis der göttlichen Personen zueinander. Zum Beispiel in Johannes 17, diesem bekannten hohen priesterlichen Gebet, wo es im Vers 24 heißt: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Die Herrlichkeit wurde dem Sohn vom Vater verliehen. Er hat sie sich nicht selbst gegeben. Gott will uns ebenso unseren Wert, unsere Bedeutung, unsere Identität verleihen. Und deshalb hat er auch dieses Verlangen in uns hineingelegt. Und noch einen Bereich möchte ich ansprechen, der vielleicht einige überraschen wird. Die Sehnsucht in unseren Herzen nach Herrlichkeit, nach Harmonie, nach Schönheit und wohlgestalteter Ordnung. Haben wir schon mal überlegt, warum wir, je nach persönlicher Prägung, begeistert und im Herzen berührt sind von den Schönheiten der Natur, der Genialität der Schöpfung, die gerade die moderne Forschung immer mehr ans Tageslicht bringt, von der Ausstrahlung alter, ehrwürdiger Kathedralen, vom Farbenspiel eines Sonnenuntergangs, von bestimmter Musik, einem ansprechenden Gemälde und so weiter. Woher kommt das, diese Anziehungskraft oder die Faszination, die davon ausgeht? Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen Gott in der Schöpfung erkennen können. Und zwar so eindeutig, dass wir keine Ausrede haben. In diesem bekannten Vers aus Römer 1, Vers 20, lesen wir: Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Warum sollte Gott die Schönheit in seiner Schöpfung und auch die Schönheit, die Menschen hervorbringen, nicht dazu nutzen, ihn zu erkennen? Wir sind überzeugt, dass das Paradies und das Leben dort unendlich schön und harmonisch war. Wir werden nach der Auferstehung schöne, perfekte Körper haben, mit denen wir an der Schönheit des Himmels Anteil haben werden. Wir bekommen sogar ein paar Einblicke in die Schönheit des Himmels. Zum Beispiel in ein paar Passagen in der Offenbarung, zum Beispiel Kapitel 4, Verse 3 und 6. Und da lesen wir: Und der, der saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sardar, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Wir finden in der Bibel die Schönheit der Stiftshütte und vor allem des Tempels ausführlich beschrieben. Wir wissen, dass beides nur ein Modell, ein Abbild von etwas, was im Himmel existiert ist. Und so ist es mit allen schönen Dingen auf der Erde. Die Schönheit, die unser Herz so gefangen nehmen kann und die gleichzeitig so flüchtig ist, soll uns hinziehen zur ewigen Schönheit und Herrlichkeit Gottes und des Himmels. Das Problem der Menschen ist nur, dass sie eben an diesen schönen Dingen hängen bleiben und nicht die Quelle dahinter suchen. So hört man immer wieder, dass Menschen Gott in der Natur suchen und zu finden glauben. Aber was sie wirklich finden, ist nicht Gott, sondern nur die Spuren seiner Werke, die dazu einladen sollen, den Schöpfer dieser Werke zu suchen und ihm Dank und Ehre dafür zu geben. Die Schönheiten der Schöpfung und der Natur sind für mich wie ein großes Bilderbuch, das Gott um uns herum aufgeschlagen hat, um uns einzuladen zur Realität einer zukünftigen Welt, deren Schönheit alle unsere Vorstellungen übertreffen wird. Damit aber nun zur nächsten Fragestellung, die ich anfangs erwähnt habe: Warum Gott diese Sehnsucht in unsere Herzen eingebrannt hat, welches Ziel er damit verfolgt. Die Antwort haben wir schon gehört: Er will dadurch unsere Herzen gewinnen, oder besser gesagt, wenn wir den großen Rahmen der Geschichte im Auge behalten, zurückgewinnen. Letzten Endes dient alles, was auf dieser Erde und in deinem und meinem Leben passiert, folgendem Ziel. Das hat der Apostel Paulus in seiner bekannten Rede in Athen auf dem Areopag folgendermaßen formuliert, in Apostelgeschichte 17, ab Vers 26 oder 27. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Also auch hier die klare Aussage von Paulus, dass alles so gemacht ist, dass sie, also die Menschen, wir Menschen, Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl finden könnten. Und hinter dieser Aussage steht noch eine tiefere und endgültige Aussage, und ich glaube, die lautet: Gott hat diese Sehnsucht in den Menschen hineingelegt, weil er selbst Sehnsucht nach den Menschen und nach Gemeinschaft mit den Menschen hat. Und auch Gottes Sehnsucht nach uns Menschen entspringt seinem Wesen, dass er zuerst Liebe ist. Woran können wir diese Liebe festmachen? Es liegt in der Natur der Liebe, dass sie ein Gegenüber braucht, dass sie etwas braucht, auf das sie gerichtet ist. Sonst macht Liebe keinen Sinn. Und deshalb existiert Gott seit Ewigkeiten nicht alleine, sondern als drei Personen, die miteinander in Wertschätzung, Ehrerbietung und Liebe leben, unabhängig von der Existenz eines Menschen. Aber warum dann die Erschaffung von Menschen? Die Bibel gibt uns dazu keine ausdrückliche Antwort. Aber trotzdem könnte folgende Erklärung als Analogie aus dem menschlichen Leben richtig sein. Wenn wir etwas wirklich Schönes erleben oder bekommen, haben wir nicht dann das starke Bedürfnis, es mit den Menschen zu teilen, die wir lieben oder die uns nahestehen. Die besten Dinge sind dazu da, mit anderen geteilt zu werden. Darum wollen Liebende ihre Freude steigern, indem sie Kinder bekommen. Und vielleicht ist es auch so mit Gott. Jesus sagt in Johannes 17 sinngemäß: Vater, ich möchte, dass die Menschen, die du mir anvertraut hast, bei mir sind. Da, wo ich bin, ich möchte, dass sie mit uns eines Herzens und eines Geistes sind. Wenn man die Gesinnung in diesen Worten hört, ist es dann nicht naheliegend, dass aus der überfließenden Liebe Gottes der Wunsch entsprungen ist, Menschen zu schaffen als ein gleichartiges Gegenüber, das Anteil an der Liebe und Freude der drei Personen Gottes untereinander haben sollte. Der geschaffene Mensch als Ausdruck der überströmenden Liebe Gottes und der im Paradies in der Gemeinschaft mit Gott ein vollkommenes Leben führen durfte. Das war der Anfang und auch der Anfang des roten Fadens, von dem ich vorhin gesprochen habe. Als nächstes müssen wir den Sündenfall erleben. Gott gibt seinen Menschen die Freiheit, sich gegen ihn entscheiden zu können. Er möchte von seinen Geschöpfen aus freier Entscheidung geliebt werden. Deshalb ging er das Risiko ein, von Menschen abgelehnt zu werden. Eine erzwungene Liebe aufgrund fehlender Entscheidungsfreiheit oder aufgrund von Angst oder Machtausübung ist keine wirkliche Liebe und ist deshalb nichts wert. Aus Liebe gibt er den Menschen diese Freiheit. Und aus dem Satz nach dem Sündenfall: Adam, wo bist du? Klingt der ganze Wehmut und die Sehnsucht nach den Menschen heraus, ja, die Gemeinschaft mit Gott verlassen haben. Und seit diesem Tag läuft die Rettungsaktion Gottes, um verlorene Herzen zurückzugewinnen. Werfen wir zuerst dazu einen Blick in die Geschichte Israels, ins Alte Testament. Dort wird Israel bildlich als Ehefrau Gottes bezeichnet. Und hören wir uns ein paar Sätze aus den prophetischen Büchern an, was Gott für seine Ehefrau oder für seine Braut empfindet und wie ihn die Untreue Israels schmerzt. Also folgende Sätze stammen aus einer freien und zusammenfassenden Übertragung. Das erste aus dem Buch Jesaja. Ich sehne mich danach, dir gnädig zu sein. Du bist in meinen Augen kostbar und wertvoll, weil ich dich liebe. Du hast mich betrogen, und doch werde ich meine Freude an dir haben. Wie sich ein Bräutigam über seine Braut freut, so werde ich mich über dich freuen. Und aus dem Buch Jeremia: Ich erinnere mich an die Hingabe in deiner Jugend, wie du mich als meine Braut geliebt hast. Was habe ich dir getan, dass du dich so weit von mir entfernt hast? Du bist wie eine schnelle Kamelstute, die hierhin und dorthin läuft und in ihrem Begehren im Wind schnüffelt. Wer kann sie in ihrer Hitze zurückhalten? Ich habe dich mit liebevoller Freundlichkeit zu mir gezogen. Was habe ich dir getan, dass du mich so sehr hasst? Aus diesen Worten spüren wir doch hautnah die Sehnsucht Gottes nach seinem geliebten Volk Israel. Und in Hosea 11, 4 lesen wir noch abschließend diesen Satz: Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Nach dem vorläufigen Scheitern Israels geht die Rettungsaktion Gottes in einer ganz besonderen Art und Weise weiter. Der christliche Philosoph Søren Kierkegaard hat diese Rettungsaktion in Form einer Geschichte formuliert, in Form eines Märchens. Und daraus möchte ich euch kurz zitieren. Also er schreibt da: Angenommen, ein König liebte ein Bettelmädchen. Der König war keinem anderen König gleich. Jeder Staatsmann zitterte vor seiner Macht. Niemand wagte es, ein Wort gegen ihn zu äußern, denn er hatte die Kraft, alle seine Gegner zu zermalmen. Und doch schmolz dieser mächtige König dahin in Liebe zu einem Bettlermädchen. Wie konnte er ihr seine Liebe gestehen? Auf eine seltsame Weise waren ihm gerade durch seine königliche Macht die Hände gebunden. Wenn er sie in den Palast brachte und ihr Haupt mit Juwelen krönte und ihren Leib in königliche Gewänder kleidete, so würde sie sich ihm sicherlich nicht widersetzen. Niemand wagte es, sich ihm zu widersetzen, aber würde sie ihn lieben? Natürlich würde sie sagen, dass sie ihn liebte, aber würde sie es auch wirklich tun? Oder würde sie in Furcht bei ihm leben und insgeheim dem Leben nachtrauern, das sie zurückgelassen hatte? Würde sie glücklich sein an seiner Seite? Wie konnte er das wissen? Wenn er in seinem königlichen Wagen vor ihrer Waldhütte vorfuhr, begleitet von einer bewaffneten Eskorte mit leuchtenden Fahnen, so würde auch das sie überwältigen. Er wollte keine kauernde Untertanin, er wollte eine Geliebte, eine Gleichgestellte. Er wollte, dass sie vergaß, dass er ein König war und sie ein Bettelmädchen, und wollte ihre gemeinsame Liebe, die Kluft zwischen ihnen, überwinden lassen. Soweit diese Geschichte. Was sehen wir hier? Der König hier legt die Kleider eines Bettlers an und entsagt seinem Thron, um ihre Hand zu gewinnen. Unser König, Jesus Christus, ging aber noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er ging unschuldig ans Kreuz, um für ihre, das heißt für die Braut, Schuld zu bezahlen, um einmal immerwährende Gemeinschaft mit ihr haben zu können. Deshalb ist er ihr auch in den Himmel vorausgegangen, um dort eine Wohnung für sie vorzubereiten. Und in der Zwischenzeit
lebt sie als seine Verlobte hier auf der Erde weiter. Und der König tut in dieser Zeit alles, damit das zutrifft, was wir in Epheser 5, 27 lesen. Und dort heißt es, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Seine Geliebte, die Gemeinde, also jeder von uns, unterstützt den König dabei und lebt voller Freude, wie es für eine Verlobte ja normal ist, auf die bevorstehende Hochzeit zu, die wir so beschrieben finden in der Offenbarung 19,7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und einmal wird es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben, in denen die Menschen wieder in vollkommener und ungetrübter Gemeinschaft mit ihrem Gott leben werden, wie am Anfang im Paradies. Warum habe ich das alles so ausführlich beschrieben, obwohl da wirklich also nichts wirklich Neues dabei war? Ich möchte, dass uns dabei zwei Dinge klar werden. Das, was wir gehört haben, zeigt uns, dass die Gottes Sehnsucht nach den Menschen, seine Liebe zu ihnen, wie ein roter Faden durch die Heilsgeschichte oder durch die ganze Geschichte zieht. Die ganze Geschichte der Welt ist aus Sicht Gottes eine Liebesgeschichte, aber keine kitschige Liebesgeschichte à la Hollywood, sondern eine realistische, in der es um jede Seele einen heftigen Kampf gibt, weil der liebende Gott Himmel und Erde in Bewegung setzt, um jede einzelne Seele aus den Fängen seines Gegenspielers zu befreien. Aber trotzdem bleibt es eine gewaltige Liebesgeschichte und jeder Mensch spielt darin eine Rolle. Und uns als Gotteskindern ist dabei eine ganz besondere, wichtige und ehrenvolle Rolle zugedacht, nämlich unsere Bestimmung, unsere Identität als Gotteskinder, als seine Botschafter in der Welt und vor der Welt zu repräsentieren. Wir sprechen des Öfteren davon, dass die Bibel ein Liebesbrief Gottes an die Menschen ist. Stimmt ja natürlich. Und um ein weiteres Bild zu gebrauchen, könnte man das Evangelium, die gute Nachricht von der Erlösung, als Heiratsantrag Gottes an jeden Menschen bezeichnen. Wenn wir von einem Leben als Christ sprechen, dann sprechen wir zuallererst von einer Teilhabe an dieser Liebesgeschichte mit all ihren Kämpfen und von einer Liebesbeziehung, in der wir leben. Alles andere muss sich daraus ableiten oder folgt daraus. Und wenn wir das so sehen können, wird sich wahrscheinlich einiges in uns und in unserem Leben ändern. Und das Zweite, für jede Geschichte und auch für die Liebesgeschichte, in der wir leben, gilt, es gibt eine Handlung, wie wir schon gehört haben, mit einem roten Faden, keine chaotische Aneinanderreihung von irgendwelchen Einzelereignissen. Es gibt Höhepunkte und Durchstrecken, Freude und Trauer, aber vor allem diese Geschichte steuert auf einen folgerichtigen Höhepunkt zu. Wie bei jeder anständigen Geschichte gibt es auch in unserer Liebesgeschichte ein Happy End. Oder mit anderen Worten, unser Leben ist eine Reise, oder richtiger gesagt, eine Pilgerreise. Und diese Feststellung, auch wenn sie nicht neu ist, ist ganz wesentlich. Denn die wahre Geschichte eines Menschen ist die Reise seines Herzens. Gott interessiert nicht unsere äußere Geschichte, unseres Lebens, wie wir sie in dem Nachruf auf unserer Beerdigung hören können, sondern die innere Geschichte unseres Lebens, die Reise unseres Herzens. Und Reisen heißt unterwegs sein, immer wieder aufbrechen, neue Orte erkunden, Erfahrungen sammeln und vor allem dem Reiseziel näher kommen. Und wenn wir daheim bleiben, uns einigeln und es uns dort dauerhaft gemütlich machen, dann steigen wir aus dieser Reise aus. Ja, wie sieht es in meinem Leben aus? Lebe ich im Grunde auch so wie alle anderen, nur mit dem Unterschied, dass ich mit meinem christlichen Glauben das Leben besser bewältigen kann und routinemäßig meine christlichen Dienste tue? Oder bin ich unterwegs auf einer Reise als die Verlobte des Königs, die auf ihre Hochzeit zulebt und sich auf ihren Bräutigam freut und dabei den Geschäften des normalen Lebens nur so viel Bedeutung und Raum lässt, dass sie diese Reise nicht behindern? Analog hat es einmal Paulus gegenüber Timotheus ausgedrückt, wenn er sagt, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. 2. Timotheus 2,4. Vielleicht klingt das jetzt in den Ohren einiger unrealistisch und abgehoben, wie frommes Wunschdenken. Aber trotzdem ist diese Reise der Weg, den uns die Bibel vorzeichnet. Zurück zu unserem Thema heute, der rote Faden in Gottes Handeln mit uns. Und dieser rote Faden ist in erster Linie dem Wesen Gottes entsprechend seine Liebe zu uns, mit der uns er gesucht, gefunden und erlöst hat, mit der er uns ein neues Leben geschenkt hat und mit der er uns jetzt Schritt für Schritt seinem Sohn ähnlicher machen will. Und das Anliegen dieser Predigt für mich selber und für uns alle ist, dass wir an diesem roten Faden dranbleiben und entlang dieses roten Fadens unser Leben als Nachfolger Jesu führen. Und die Gefahr, dass wir uns davon entfernen, ist sehr real. Schon Paulus musste die Geschwister in Kolosse folgendermaßen ermahnen. Das lesen wir in 2. Kolosser 2,6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Ja, wie haben wir Christus angenommen damals? Denke mit Freude, Dankbarkeit und in Liebe. Und in dieser Liebe zu ihm sollen wir jetzt unser Leben in der Nachfolge führen. Wenn wir uns von diesem roten Faden entfernen, werden wir entweder in oberflächliche Schwärmerei oder in eine neue Gesetzlichkeit abgleiten, die darin besteht, in Unabhängigkeit von ihm, aus eigener Kraft und mit eigenen Vorstellungen, unser christliches Ding zu drehen, mit den bekannten Folgen, Verlust der Freude und Motivation, Verlust der Glaubwürdigkeit nach außen und schließlich Ermüdung und Frustration. Eine große Ermutigung ist mir hier immer wieder, wenn ich die erste Begegnung zwischen Petrus und unserem Herrn nach dessen Auferstehung lese, wie sie uns am Ende des Johannes-Evangeliums geschildert wird. Das letzte Kapitel im Johannes, Kapitel 21, Und dort lesen wir ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Daher stellte Petrus nach diesem Wiedersehen nur eine Frage oder zwei: Liebst du mich oder hast du mich lieb? Keine weiteren Fragen. Das heißt, das war für unseren Herrn das alles entscheidende Kriterium. Und Petrus als Hirten der Schafe, als Hirten für die Gläubigen zu berufen und sozusagen in seinen Dienst einzusetzen. Und warum sollte das heute bei uns anders sein? Wenn es auch, na, ich denke, dass unser Herr auch uns fragt oder uns immer wieder fragt und das daran erinnern möchte, wenn es um unsere Nachfolge, unseren Dienst geht: Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du mich lieb oder liebst du mich? Und umgekehrt denke ich, wenn wir selber unseren Glaubensstand, unser christliches Leben, unsere Nachfolge auf den Prüfstand stellen wollen, und dazu sind wir auch aufgefordert, ist das, glaube ich, auch die beste und zutreffendste Prüffrage, die wir uns stellen können: Ja, habe ich Jesus wirklich lieb? Amen.